Das Thema heute lautet ja Heart and Soul, mit Herz und Seele, also mit Begeisterung. Also ich habe das Thema überschrieben mit dem Satz, aus dem Boot springen und losrennen. Ihr werdet jetzt noch nicht verstehen, was es bedeutet, aber es ist auch nicht so schlimm. Das kommt nämlich im Verlauf der Predigt. Und zwar dachte ich, wir gucken uns an, was es bedeutet, mit Herz und Seele für was zu leben, indem wir uns Geschichten aus der Bibel anschauen. Der Prediger, der letzte Woche bei uns in Haselhorst war, hat erzählt oder hat einen ganz coolen Satz gesagt, den habe ich mir gemerkt. Das war, die Bibel ist voller alter Geschichten, die tagtäglich neu passieren. Und ich glaube, das stimmt wirklich. Die Bibel, das sind so tausende von Geschichten und manchmal denkt man sich, wie kann die Bibel heute noch aktuell sein? Aber manchmal erlebt man Sachen und denkt sich, boah, genauso ist es doch dem auch passiert. Und genauso passiert es mir jetzt gerade. Und deshalb finde ich die Bibel so wertvoll und deshalb werden wir heute uns entlanghangeln an verschiedenen biblischen Geschichten. Und eine Person ist dabei ganz wichtig, oder eigentlich nur wichtig, Petrus. Wer von euch kennt Petrus nicht? Okay, wer von euch kennt Petrus? Der darf jetzt mal aufstehen, schnell. Also nicht persönlich, ne? Nur vom Hören. Okay, danke, das ist gut für den Kreislauf auch. So, da kommen jetzt die Bibelstellen immer hinten an die Wand projiziert. Ne? Ich werde aber nicht aus der Bibel selber vorlesen, sondern ich erzähle die Geschichten dann immer. Ihr könnt sie euch dann im Originaltext durchlesen. Kannst du gleich mal den ersten Text hinmachen? Ja, genau. Also da fängt es an. Da fängt Petrus Begeisterung für Jesus an. Und zwar als Jesus, da stellt euch mal Petrus auf dem Schiff vor, und er angelt da so, was sein Beruf ja auch war. Und dann kommt Jesus da vorbei, ne? Und Petrus und sein Bruder, die sitzen auf diesem Boot. Und Jesus sagt so zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das mag jetzt vielleicht verblüffend klingen, aber die fragen nicht mal nach, sondern sagen einfach, jo, ich komme mit. Und das ist schon mal so eine Sache, wo man denkt, ey, krass. Die müssen echt begeistert gewesen sein von ihm. Keine Ahnung, was er gemacht hat, aber er hat nicht viel erklärt. Die kommen einfach mit. Und genau, da fing seine Begeisterung an. Und Petrus, finde ich, ist so ein typisches Beispiel. Wir kennen das alle. Irgendwann wurden wir mal zu Christen oder vielleicht sind manche von euch noch keine Christen, aber ihr kennt es auch. Ihr wart mal für was begeistert. Die Christen kennen es, sie waren für Jesus begeistert. Und irgendwie, das nimmt einen so völlig mit. Am Anfang ist man so voll, boah, Jesus. Und diese Phase hatte Petrus eben auch. Und manchmal, und jetzt genau, jetzt auf unser Leben, der erste Punkt heißt Leidenschaft für Gott. Dann kommt noch ein Punkt, Entschuldigung, das habe ich am Anfang vergessen. Es gibt drei Punkte. Erster Punkt, Leidenschaft für Gott. Zweiter Punkt, Zerrissenheit zwischen Hingabe und Aufgabe. Und dritter Punkt, Leidenschaft von Gott. So, wir sind jetzt gerade beim ersten Punkt. Genau. Also, genau, und jetzt Petrus, jetzt geht es weiter mit Petrus. Petrus, der war ganz begeistert von Gott, so wie wir eben auch am Anfang begeistert waren. Und Petrus, während der Zeit, als er mit Jesus gegangen ist, also als Jesus noch gelebt hat, da war ja alles noch Friede, Freude, Eierkuchen, auch da hatte er manchmal Durchhänger, gehe ich jetzt mal davon aus, steht nicht so viel dazu in der Bibel. Aber während der Zeit, als er mit Jesus gegangen ist, ging es ihm noch relativ gut. Und auch noch so eine Sache, wo er nochmal richtig seine Begeisterung für Jesus gezeigt hat, ist die nächste Geschichte gleich. Genau, und zwar, da wird Jesus ja verhaftet. Da kommt so ein bisschen die Krise in die Gruppe. Und zwar merken die Leute langsam, oh, Jesus wird wahrscheinlich, also da gibt es Ärger. Und dann kommen diese Soldaten und wollen Jesus festnehmen. Und der Petrus, der ist richtig Feuer und Flamme. Und er sagt, nee, das könnt ihr nicht machen, Leute. Und dann nimmt er sein Schwert und haut diesem einen Soldaten da einfach mal das Ohr ab. Und also das zeigt auch nochmal so richtig Feuer und Flamme. Also wenn man für jemand anderem ein Ohr abhaut, dann finde ich das ganz schön verblüffend. Ne? Und diese Begeisterung, die hat Petrus geprägt. Also der war dann einfach, Petrus hat sich, glaube ich, selber für den Oberchristen gehalten. Der dachte, boah, ich bin so begeistert, ich habe sogar einem Soldaten ein Ohr abgehauen für Jesus. Und dann kam die Krise und Jesus hatte ja vorher schon zu Petrus gesagt, irgendwann, Petrus, da wird eine Phase kommen, da wirst du mich verleugnen. Und der Petrus, nee, Jesus, ich werde dich doch nicht verleugnen, ich bin so begeistert von dir. Und jetzt kommt gleich die nächste Geschichte wieder. Und zwar war es dann so, Jesus war gefangen genommen worden und wurde verhört und Petrus stand draußen im Hof und hat gewartet und dann kam dieser Dann kam, Moment, dann hat ihn jemand gefragt, sag mal, du gehörst doch zu dem Jesus. Und Petrus hat aber gerade gemerkt, oh, Jesus ist gerade gar kein gutes Thema hier in der Stadt. Der wurde gerade festgenommen, das ist gerade nicht cool, wenn ich jetzt sage, ich gehöre zu dem. Da kriege ich richtig Stress. Ne? Und deshalb hat er gesagt, nee, Jesus, nee, kenne ich nicht. Und dann fragen sie ihn nochmal, dann fragt ihn nochmal jemand, nee, kennst du Jesus nicht, du gehörst doch zu Jesus, ich habe dich doch schon mal bei dem gesehen. Und er sagt, nee, Jesus, nichts mit dem zu tun. Und dann fragt ihn nochmal jemand, sag mal, du gehörst doch zu dem Jesus. Und er sagt wieder, nee. Und dann hat er ihn schon dreimal verleugnet und dann kräht der Hahn, und das hatte ja Jesus zu ihm gesagt, wenn der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und dann kräht der Hahn und der Petrus, der merkt, scheiße, jetzt habe ich Jesus verraten. Jetzt habe ich es tatsächlich gemacht. Jetzt, wo ist meine ganze Begeisterung jetzt hin? Und diesen Punkt, ich glaube, den erreicht jeder von uns mal. Wir erreichen so einen Punkt in unserem Leben, da stehen wir da und denken uns, hä, was ist denn jetzt los? Wo ist meine ganze Begeisterung für Jesus? Und dann gibt es Phasen, da sind 3 Wochen vergehen, 4 Wochen und wir haben kein einziges Mal gebetet. Und wir denken uns irgendwie, ach Mensch, jetzt brauche ich auch nicht mehr zu Jesus angekrochen kommen, jetzt kann er mich bestimmt nicht mehr leiden. Jetzt ist es zu spät, also irgendwann ist auch mal gut. Also ich habe so für Jesus gebrannt und dann melde ich mich 4 Wochen gar nicht. Ich glaube, jetzt habe ich keine Chance mehr. Und ich denke mal, so war es dann bei Petrus auch. Vor allem war bei Petrus ja noch eine krassere Geschichte. Ne? Er hatte ja Jesus dann verleugnet und er dachte sich dann so, oh Mann, jetzt melde ich mich besser überhaupt nicht mehr. Und vor allem ist er ja danach noch gestorben. Da war alles im Eimer für ihn. Und dann, nachdem Jesus ja auferstanden war, das war ja ein Riesenfest auch unter den Jüngern, da ging es ihm dann wieder besser, aber er hatte diese Sache noch nicht mit Jesus geklärt, dass er ihn verleugnet hatte. Und er war immer noch so, ich vermute mal, das steht auch nicht in der Bibel, aber ich kann mir vorstellen, er war immer noch in so ein bisschen ein Loch. Also Jesus hat jetzt wieder gelebt, aber ich glaube, er war immer noch so ein bisschen im schlechten Gewissen. Er dachte sich immer noch so ein bisschen, soll ich mich jetzt, oder es stimmt ja jetzt irgendwas nicht mehr zwischen Jesus und mir. Wir waren so gute Freunde, ich war so begeistert von ihm und jetzt habe ich ihn verleugnet, jetzt ist irgendwie tote Hose in meinem Glauben. Und da, für diesen Punkt in eurem Leben, wenn ihr an diesen Punkt kommt oder wenn ihr an diesem Punkt gerade seid oder wenn ihr an diesem Punkt wart, dann kann ich euch nur eine Geschichte legen. Diese Geschichte, die finde ich sehr bewegend auch. Also als ich die das erste Mal gelesen habe, da hat sie mich wirklich bewegt. Und die kommt jetzt. Die lese ich jetzt mal vor. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Also da fahren sie wieder auf dem Schiff, ne? Das steht jetzt, glaube ich, nicht mehr da. Der Petrus war wieder fischen und die anderen Jünger waren mit ihm auf dem Schiff. Und dann steht Jesus da am Ufer, aber die Jünger haben ihn noch nicht erkannt. Also die sehen, da steht jemand, aber haben noch nicht erkannt, wer es ist. Und er ruft, Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Und sie rufen, nein, nicht einen einzigen. Also haben die ganze Nacht auch nichts gefangen. Dann sagt Jesus, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Dann warfen sie das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Oha, jetzt haben sie es erkannt. Das ist Jesus, der da steht. Und jetzt denkt sich Petrus, boah, Jesus, endlich, jetzt kann ich es wieder gut machen. Und es packt ihn so dermaßen, weil er jetzt merkt, da steht Jesus. Und jetzt gehe ich mal wieder auf ihn zu. Jetzt ist meine Chance gekommen. Und dann hält ihn nichts mehr. Und der war ja ein angesehener Mann, ne? Der war bestimmt schon über 30. Stellt euch mal so euren Vater vor oder keine Ahnung, wie alt euer Vater ist. Und er steht da auf dem Boot und er ist so begeistert, dass Jesus da steht und will ihm so gern sagen, dass er ihn noch liebt, dass er einfach sein Obergewand packt, es sich so umwirft und dann ins Wasser hüpft und die restlichen 100 Meter bis zum Strand schwimmt. Ja, das ist doch krass, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Der, so ein erwachsener Mann, der ist vernünftig, das Boot ist schon fast am Ufer, aber er hüpft noch ins Wasser und kann gar nicht schnell genug zu Jesus kommen, weil er sich so freut. Und das finde ich bewegend, weil das ist auch das, womit ich dieses Thema überschrieben habe, Heart and Soul, aus dem Boot springen und losrennen. Das ist das, was ich uns wünsche, wenn wir Feuer und Flamme für Jesus sind, wenn wir dieses Tief durchgemacht haben oder auch wenn wir gerade wieder Feuer und Flamme für Jesus sind, dann ist es einfach manchmal gut, sich zu überlegen, ich springe jetzt aus meinem Boot, aus meiner Sicherheit, aus meinem Alltag und renne auf Jesus zu und falle ihm einfach in die Arme. Das ist das, was ich uns wünsche von unserer Seite aus. So, jetzt kommt die Punkt 2. Zerrissenheit zwischen Hingabe und Aufgabe. Ich habe das mal überschrieben mit das Martha-Syndrom. Könnt mal die nächste Geschichte machen? Genau, das Martha-Syndrom, Hashtag Burnout. Und zwar, die Geschichte kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch. Da sind zwei Schwestern, Maria und Martha, und die haben Jesus bei sich zu Besuch. Das war jetzt, also jetzt springen wir wieder zurück im Zeitstrahl. Da lebt Jesus noch. Und er ist bei den beiden Mädels zu Besuch. Und die eine von den beiden Schwestern, die Martha, die steht in der Küche und die schneidet da und die macht eine Suppe oder was weiß ich. Die kocht auf jeden Fall, damit auch Jesus genug zu essen hat. Und die andere, die Maria, die sitzt nur im Wohnzimmer und hört Jesus zu. Und Jesus redet die ganze Zeit mit ihr und irgendwann platzt der Martha der Hutkragen. Die Hutschnur, ne? Die Hutschnur platzt ihr, reißt ihr dann. Und sie sagt dann zu Martha, ey, so geht's aber nicht. So, du kannst hier nicht die ganze... Nee, sie sagt zu Maria, die Martha sagt zu Maria, so geht's nicht, du musst mir auch mal helfen in der Küche. Und Jesus, wie kannst du es zulassen, dass sie dir zuhört und ich muss hier in der Küche schuften? Und dann sagt Jesus, Martha, das bringt mir jetzt erstmal in erster Linie, ist nicht wichtig, dass du für mich arbeitest oder dass du für mich irgendwas kochst, sondern die Maria, die hat verstanden, was wirklich wichtig ist für mich oder was wirklich wichtig ist auch für sie, nämlich, dass sie mir zuhört und dass sie mit mir redet, dass sie Kontakt zu mir hat. Und ich glaube, das ist, was vielen Christen auch oft passiert in ihrem Leben, dieses Martha-Syndrom, dieses Burnout. Wir gehen in die Gemeinde und wir setzen uns richtig ein. Wir kochen und wir putzen und wir singen im Männerchor mit und was weiß ich, wir machen alles. Hauptsache, ne, Hauptsache Jesus ist zufrieden. Wir machen das ja alles für Jesus. Aber komischerweise haben wir das Gefühl, wir haben nichts mehr mit Jesus zu tun. Und das ist genau das, was in dieser Geschichte passiert. Die Martha, die steht die ganze Zeit in der Küche und schnippelt und komischerweise hat sie nichts mit Jesus zu tun. Und dann sagt Jesus, hey, du kannst nachher noch schnippeln oder wir können alle zusammen schnippeln. Hauptsache, wir haben Zeit miteinander und wir haben diesen Kontakt miteinander. Und auch das will ich euch mitgeben, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid irgendwie ausgebrannt in eurem Glauben. Ihr macht so viel in der Gemeinde, aber ihr nehmt nichts mit. Dann kann ich euch nur mitgeben, versucht euch in erster Linie auf Jesus zu konzentrieren und auf den Kontakt zu ihm. Und dann nehmt das mit, nehmt Jesus mit in eure Aktivitäten, in euren Männerchor oder was weiß ich. Aber in erster Linie ist das, was wir aus der Geschichte ziehen können, dass Jesus will, dass wir uns auf ihn konzentrieren und auf das, was er zu sagen hat und dass wir ihm mit ihm Kontakt halten. So, und jetzt noch Punkt Nummer 3. Seid ihr soweit mitgekommen oder irgendwas nochmal wiederholen? Okay, jetzt Punkt Nummer 3, nächste Geschichte. Nee, Moment, das ist falsch jetzt. Nicht Jesus meets Petrus. Verlorener Sohn. Ja, egal, ich erzähle die Geschichte einfach. und zwar, ich weiß nicht, die Geschichte vom verlorenen Sohn, ich erzähle sie nochmal ganz kurz. Die Geschichte hat Jesus uns erzählt, also nicht uns, sondern den Jüngern damals, aber es ist uns zum Glück in der Bibel aufgeschrieben. Diese Geschichte, da will Jesus uns sagen, wie Gott zu uns steht. Weil wir wissen, okay, jetzt brennen wir mit Herz und Seele für Gott. Ah, das ist schon mal gut. Aber wissen wir auch, dass Gott uns liebt? Wissen wir auch, dass wenn wir auf ihn zurennen und aus dem Boot springen, dass er uns dann auch annimmt? Oder will er uns vielleicht gar nicht? Will er uns vielleicht gar nicht sehen? Freut er sich, wenn wir uns einmal in der Woche melden, aber mehr ist dann auch vielleicht ein bisschen viel. Ne? Vielleicht haben manche von euch Angst, Jesus zu nerven, wenn sie zu oft zu ihm kommen oder keine Ahnung, wenn man was Dummes gemacht hat, dann wieder zurückzukommen zu Jesus, das ist doch bescheuert. Vielleicht habt ihr diese Ängste und diese Geschichte, die Jesus uns erzählt hat, die beantwortet genau diese Frage. Und zwar ist da dieser Sohn und der kommt zu seinem Vater und sagt, Papa, ich weiß, du bist noch nicht tot, aber ich will trotzdem jetzt schon mal bitte das Erbe haben. Und das ist ganz schön dreist eigentlich, weil man geht ja nicht zu jemandem hin, der noch nicht tot ist und sagt, ich will dein Erbe haben als Sohn. Und das macht er aber trotzdem. Und der Vater, der ist auch so, der ist wahrscheinlich schon persönlich verletzt, aber er sagt dann, ja, ich gebe dir das Geld, dann geh mal hin. Und der Sohn nimmt sich sein Geld und zischt ab. Wir stellen uns jetzt mal vor, der Vater wohnt hier bei Berlin irgendwo in so einem Kuhdorf. Und der Sohn, der nimmt seinen, kauft sich erstmal einen dicken Audi und fährt runter nach München. Und da macht er dann Party. Da macht er erstmal richtig Party. 3 Wochen lang nur feiern. Und der haut das Geld auf den Kopf und die Münchner Clubs, die sind ja auch nicht so ganz billig. Und dann trinkt er und er haut das Geld auf den Kopf und hat ganz viele Freunde, weil die wollen natürlich alle was von seinem Geld. Und irgendwann merkt er plötzlich, ey, das Geld, das wird irgendwie, ne, ist nichts mehr da. Und dann, dann fragt er seine Freunde, hey, kann meine Wohnung nicht bezahlen, kann ich vielleicht eine Nacht bei euch schlafen? Und alle plötzlich so, ah, nee, das ist jetzt gerade ganz schlecht, ich habe nicht aufgeräumt, vielleicht morgen dann. Und dann sind seine ganzen Freunde plötzlich so, nee, du hast kein Geld mehr, ups, ich habe da noch was auf dem Herd stehen. Ne? Und keiner will mehr was mit ihm zu tun haben und dann steht er plötzlich da und hat nichts mehr. Und dann kommt auch noch, was in Bayern eigentlich nie vorkommt, eine Hungersnot. Und keiner hat mehr was zu essen. Und jetzt hat dieser Sohn natürlich kein Geld, nichts zu essen und er weiß nicht, was er tun soll. Und dann findet er irgendwo auf so einem Bauernhof, findet er bei einem Bauern noch eine Arbeit, wo er auf die Schweine aufpassen darf. Und die Schweine füttern darf. Und als er da bei den Schweinen sitzt und denen immer Futter gibt und die kriegen so die Reste von der Weißwurst oder was weiß ich, und er guckt sich das an und denkt, boah, diese Schweine, die kriegen so leckeres Essen und ich habe nur so ein bisschen trockenes Brot, kriege ich von den Bauern dafür. Und er merkt dann so, ah, das ist alles so blöd, was ich gemacht habe. Das ärgert mich so, dass ich jetzt hier in so einer blöden Situation sitze und bei meinem Vater ging es mir so gut und mein Vater hat es gut mit mir gemeint. Und dann überlegt er sich, okay, so geht's nicht weiter, ich muss zu meinem Vater und ich weiß, mein Vater wird mich nicht mehr als seinen Sohn annehmen, weil ich so Scheiße gebaut habe, aber ich kann ihn ja fragen, ob er wenigstens mich bei sich anstellt, als dass ich da die Schweine füttern darf. Der hat wenigstens besseres Essen für seine Leute. Und dann schnappt er sich sein, was weiß ich, Fahrrad oder so, was er noch hat und fährt dann, sein Audi hat er ja schon lange verkauft, und fährt dann mit seinem Fahrrad wieder hoch nach Berlin, in das Kuhdorf, und dann kommt er da an und als er schon auf den Waldweg so einbiegt zu dem Bauernhof von seinem Vater, da denkt er sich, oh, ich lege mir lieber schon mal einen Satz zurecht, den ich dann meinem Papa sage, wenn ich ankomme, so was ich ihm sage, weil er wird bestimmt stocksauer sein, auch so wie ich jetzt aussehe hier, stinkend mit meinen Klamotten. Und dann legt er sich so einen Satz zurecht, so, Papa, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen und so, ich werde bei dir, nimm mich wenigstens als deinen Knecht an und so. Und dann, als er gerade so dann in Blickweite des Hauses kommt, da sieht er schon seinen Vater so auf der Terrasse stehen und er kriegt schon so ein bisschen Schiss. Und sein Vater, der hat nicht mehr die besten Augen, aber er sieht das irgendwo in der Ferne, dass da ein Rad ankommt mit einem Mann drauf. Und als er dann näher kommt, der Sohn, und der Vater erkennt, es ist sein Sohn, da rennt der Vater los auf seinen Sohn zu und er ist ein alter Mann. Und also zur damaligen Zeit, wo Jesus die Geschichte erzählt hat, da sind alte Männer nicht gerannt. Alte Männer, Väter rennen nicht zur damaligen Zeit. Auch heute machen die selten, ne? Aber damals ist kein Vater gerannt. Das haben wir nicht gemacht, das war total peinlich. Aber dieser Vater, der freut sich so, seinen Sohn zu sehen, obwohl der so eine Scheiße gebaut hat, dass er losrennt auf seinen Sohn zu und ihn vom Fahrrad schmeißt fast und ihn umarmt und ihn küsst und sagt, wie schön, dass du wieder da bist. Und diese Geschichte, die hat Jesus uns erzählt, um zu zeigen, die Tür ist nicht nur von eurer Seite offen oder ihr könnt nicht nur zu Jesus, ihr könnt nicht nur zu mir kommen, zu Gott, sondern Gott steht schon lange an der Terrasse und wartet auf euch. Gott hat schon lange der guckt jeden Tag, guckt er auf den Feldweg und guckt, ob ihr wieder zurückkommt. Und Gott wartet einfach, Gott rennt auch los. Es seid nicht nur ihr, die ihr ins Boot springen müsst und losrennen müsst, sondern Gott steht auch schon auf der Terrasse und rennt los. Und deswegen will ich einfach uns wünschen, dass wir es immer wieder schaffen, auf Gott zuzurennen und er rennt auf uns zu. Amen.